Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hast du gewusst, dass Trainer und Trainerinnen im Kinderfußball ganz unterschiedliche Ansichten zur Bedeutung des Spielergebnisses haben? Wahrscheinlich schon. Und deshalb sprechen wir da heute drüber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Heute greifen wir eine spannende Frage von einem Zuhörer auf, und zwar von dem Olaf. Und zwar geht es darum, wie wichtig das Ergebnis im Kinder- und Jugendfußball und vor allem im Kinderfußball ist. Und die Frage bzw. den Anstoß dazu gab der Olaf uns per Mail bezüglich seiner F- und seiner G-Jugendmannschaft. Und er hat da so ein bisschen seine Probleme gehabt, auch bei der Trainersitzung. Und das wollen wir heute so ein bisschen angehen. Wer ist wir? Das bin zum einen ich, der Joscha, einer der Gründer von Advance Football, und mir gegenüber virtuell der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du auch da bist.
Josh, hello. Lass uns loslegen.
Lass uns loslegen direkt. Bevor wir aber inhaltlich reinsteigen, gibt es einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Podcast-Folge. Da hast du ja die Coaching-Revolution ausgerufen. Die ist leider, glaube ich, ausgeblieben. Ich habe so ein paar Rückmeldungen bekommen, du hast sie auch bekommen, und ich habe sie mal zusammengefasst, habe sie mir zusammenfassen lassen von einem technologischen Hilfsmittel beziehungsweise einem Programm. Und ich werde die beide einfach mal vorlesen, dann kannst du gerne auch nochmal Stellung beziehen und ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Die erste Rückmeldung war: Sakkos Ansatz wirkt erst wie Fokus aufs Ergebnis, ist aber eigentlich radikal bedürfnisorientiert, fast schon zu sehr. In der Gruppe führt das schnell zu Konflikten, weil die Bedürfnisse eines Kindes gegen die der anderen stehen. Unsere F1-Union brauchen keine Pausen, sie wollen durchziehen. Einzelne gezielt rausnehmen für 1-gegen-1-Situationen kann zwar sinnvoll sein, aber nur, wenn die Übung von allein stark genug trägt und das Kind voll bei der Sache ist. Ganzes Spielszenen nachstellen, für die F-Union glaube ich nicht passend. Am Ende verliert Sakkos Ansatz genau das, was er vorgibt zu bieten, echte Orientierung am Kind. Unterm Strich keine Revolution, eher ein Werkzeug für Kleingruppenförderung im 1B-Leistungszentrum, fand ich eine schöne Formulierung. Was sagst du dazu, Sakko? Fand es eine sehr, sehr schön geschriebene E-Mail auch. Also ich habe sie ja zusammengefasst, aber ich habe die gestern Abend noch im Bett gelesen, habe sie euch gleich weitergeleitet. Fand ich sehr cool.
Ich fand die E-Mail auch interessant von der Formulierung. Es hat mich ein bisschen an unseren Mitgründer Ralf erinnert, der ähnlich irgendwie, weiß nicht, trocken, aber auch mit so Vergleichen E-Mails hin und wieder mal geschrieben hat, auch in unserer Vergangenheit. Was sage ich dazu? Also ich glaube grundsätzlich, das wird man auch bei der zweiten Rückmeldung dann merken. Oh, Moment.
Ich spring mal ein. Sakko hat nämlich parallele Aufgaben, die er bewältigen muss. Ich lese mal die zweite auch schon mal vor, in der Hoffnung, dass Sakko in der Zeit wieder zurückkommt. Und zwar ist die zweite Rückmeldung von Steffen. Und Steffen sieht Sakkos Ansatz im klassischen Teamtraining kritisch. Für ihn widerspricht er den zentralen Prinzipien wie Effizienz, also Trainingseffizienz, über das wir auch viel sprechen, Spielfreude, Freiheitsgraden zulassen und vor allem auch kurze Standzeiten. Im normalen Mannschaftstraining hat diese Methode Steffens Meinung nach keinen Platz. Er hält sie höchstens für vertretbar, wenn viele Trainer zur Verfügung stehen, etwa um in einer Übungsform mal einen Spielpaar oder Spielerpaar rauszunehmen und zum Beispiel gezielt auf einem Nebenfeld ein 2-gegen-1 zu coachen als Trainer. Was ihn aber besonders stört daran, ist die Vorstellung von diesem stumpfen Wiederholen, ja, also wie im Vertrieb, wenn man einen Satz immer wieder sagt. Da empfindet er es besser gesagt als nervig und künstlich. Er will keine dressierten Äffchen, ja, so wie im Vertrieb, sondern Spieler, die spontan und situativ agieren können und auch wollen. Kurz gesagt, Sakkos Ansatz ist für Steffen kein Coaching-Upgrade, sondern nur unter sehr spezifischen Bedingungen überhaupt denkbar.
Also jetzt dann.
Sakko, deine Meinung zu diesen zwei Rückmeldungen der Coaches, zu deiner Coaching-Revolution?
Ja, Also ich glaube, mir ist gelungen, was ich vorhatte, die Menschen zu polarisieren und zu Gedanken anzuregen. Ich fand es vor allem bei Steffen ganz interessant. Er hat ja 2 E-Mails geschickt mit einem zeitlichen Abstand. Er hat ja die erste geschickt, wo er es irgendwie nicht gut fand, irgendwie in einer Kurzzusammenfassung. Und dann in der zweiten hat er geschrieben, er hat sich jetzt heute nochmal den ganzen Tag Gedanken drüber gemacht. Und er sieht doch die Möglichkeit, wenn er dann in der Einzelübung mit seinen Co-Trainern dann die 3, 4 Jungs rausnehmen kann und damit mit denen das Andribbeln wiederholen kann, 5, 6 Mal. Heißt, die Übung läuft für die anderen weiter und die paar Kids bekommen diesen Input nochmal. Und das fand ich cool, weil es geht ja auch in die ähnliche Richtung wie das zweite Feedback, dass die Leute das ja so ein bisschen weitergedacht haben, um dann zu sagen, okay, also unter welchen Umständen könnte ich mir es denn im Zweifelsfall vorstellen? Und das ist auch, was mir gekommen ist. Also ich habe mir selber ja dann über meine erstmalig formulierte Idee nochmal Gedanken gemacht und habe mich gefragt, wie das wohl wäre, wenn wir das einfach als so eine Art, also wir könnten das so framen, wir hatten ja diesen einen Verein, die machen ja ein Abschlussspiel und nach dem Abschlussspiel machen die was, das nennen die Aftershow-Party. Das ist dann einmal noch eine coole, witzige Übung, ein Wettkampf nach dem offiziellen Training und das ist die Aftershow-Party. Und das finde ich cool, weil das durch diesen Begriff irgendwie nochmal was ganz Eigenes bekommen hat. Mhm. Und das Abschlussspiel damit nicht das Ende der Trainingseinheit ist, das kommt noch dazu. Aber dann auch sowas wie, ey, das ist jetzt unser Highlight-Moment des Trainings. Das ist unser Lernmoment des Trainings. Also, dass wir das wirklich so framen, dass wir sagen, boah, das hier, genau das, was wir gerade eben gesehen haben, das ist das Allerwichtigste. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Ihr habt mich schon danach gefragt. Wir hatten es schon im Wettkampf als Thema. Und genau jetzt haben wir es gesehen. Schaut mal, lass uns das nochmal angucken. Und lass uns das nochmal durchspielen. Und jetzt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und dass du dem so einen goldenen Rahmen eigentlich gibst, deinem wahnsinnig fokussierten, zentrierten Coaching-Punkt für diese Einheit oder sogar vielleicht für die ganze Woche. Also, dass du sagst, du unterbrichst es eben nicht jede Einheit. Also, ja, bitte passt auf, wenn ihr eine F-Jugend trainiert, dann keine Spielszenen durchzuspielen. Bin davon ausgegangen, dass es für unsere Hörer selbstverständlich ist, nach Folge, keine Ahnung, 75, dass es eben nicht so ist. Aber sowas fand ich ganz cool. Also auch da jetzt in dem Fall für die F-Jugendlichen, das dann so zu framen, zu sagen, ah, und dann vielleicht einen coolen Begriff, mir ist irgendwie nicht so richtig was eingefallen, außer so Highlight-Moment, vielleicht können wir irgendwas aus einem Computerspiel verwenden, so unser Upgrade-Moment, unser Freischalt, unser Level-Moment, was auch immer. Also hey, das ist der Moment, wenn wir das gut machen, dann kommen wir aufs nächste Level, dann sind wir Level 3 und ich muss mir halt merken, in welchem Level ich bin. Ich glaube, dann könnte ich so einen super coolen, positiven Rahmen drum basteln, dass wir extremen Fokus auf den Moment richten und dann könnte die Methode sein, dass wir eben jeden einmal durchjagen lassen und sagen, hey, jeder darf jetzt einmal hier upleveln sozusagen, ja. Im 2-gegen-1. So, ihr dribbelt an und wenn ihr es dann geschafft habt, im richtigen Moment zu passen, dann bekommt ihr beide ein Level up. So, dann seid ihr auch Level 2. Und bei denen es nicht klappt, die dürfen vielleicht ein drittes, viertes, fünftes Mal und die anderen dürfen das anfeuern. Dann, komm, ja, Jungs, komm, und ihr schafft es auch auf Level 3. Und das dosiert eingesetzt, kann ich mir vorstellen, dass das einen positiveren Rahmen bekommen würde. Also muss ja, wie gesagt, nicht jedes Training sein. Vielleicht ist es einmal die Woche, vielleicht einmal im Monat, so wie es reinpasst. Aber wenn ich ein Thema für mich als Trainer habe, das mir super wichtig ist und es mir einfach wiederholt auffällt, da einen expliziten Lernmoment rauszumachen, neben den unendlich vielen impliziten, die sie ja durch mein spielorientiertes Training sowieso haben. Also wir sagen ja auch, ich muss nicht coachen, die Kinder lernen trotzdem. Aber Realität ist auch, ich habe als Coach ja auch irgendwo ein Stück weit ein Bedürfnis und vielleicht aber auch die richtige Wahrnehmung, dass ich sage, das ist jetzt wirklich, was das für einen großen Teil der Mannschaft relevant ist. Weil wenn sie das besser machen, dann tun sie sich viel leichter in den nächsten Spielformen und so weiter. So war mein Gedanke eben so ein bisschen für mich. Also, wie könnten wir das anders framen? Und die Rückmeldungen, die wir so bekommen haben, und auch dein erster Eindruck war ja auch dann, hey, das kann man halt im Individualtraining machen, das kann man danach, nach der Trainingseinheit machen und so weiter. Ist das vielleicht eine Kombinationsmöglichkeit, die vielleicht eine Form von Daseinsberechtigung hat?
Sehr gut. Machen wir einen Deckel drauf. Wer da noch Themen hat, oder Rückmeldung dazu hat, gerne nochmal schreiben an podcast@advance.football. Lass uns zum eigentlichen Thema der Folge kommen, der Episode kommen. Und zwar hatte ich es ja schon gesagt, Olaf hat eine Idee. Olaf hat diese Idee vorgestellt. Ich lese einfach jetzt mal nochmal ein bisschen weiter im Text. Olaf und sein Team arbeiten seit einem halben Jahr mit unserer Plattform und haben festgestellt, dass viele unserer Prinzipien, also unserer Trainingsprinzipien, bereits Teil ihres Trainings waren. Und jetzt hat er bei einem Trainer-Meeting im Verein das Ganze vorgestellt, in Anführungszeichen unser Konzept, also kein isoliertes Techniktraining, möglichst kleine Spielform, kein Coaching des ballführenden Spielers, Strukturierung des Trainings mit Hilfe der Plattform nach unserer Struktur. Und dann hat er, nachdem er das gemacht hat und den anderen Coaches vorgestellt hat in der Trainersitzung, hat er eine Umfrage durchgeführt unter den Trainern. Und die Fragestellung war, welche Aussage beschreibt euer Verständnis vom Kinder- und Jugendfußball am besten? Antwort A war, oder Antwortmöglichkeit A war, das Ergebnis ist wichtig, aber auch die individuelle Entwicklung der Kinder zählt. B, das Ergebnis ist zweitrangig, im Vordergrund steht die Entwicklung des Kindes. Antwort C, das Ergebnis ist völlig egal, es geht ausschließlich um die Entwicklung. Und die Mehrheit der Trainer entschied sich dann für eine entwicklungsorientierte Sichtweise, aber die Meinungen gingen dann schon irgendwie auseinander, denn während einige Trainer das Ergebnis als wichtigen Faktor ansahen, also wir sollten schon auch gewinnen und das Ergebnis ist wichtig, haben andere betont, dass es im Kinderfußball eigentlich gar keine Rolle spielen sollte. Olaf und seine Kollegen aus der F-Jugend haben logischerweise die Position C sich also dafür entschieden. Das Ergebnis spielt keine Rolle, es geht ausschließlich um die Entwicklung. Fanden es dann aber irgendwie schwer, andere Trainer davon zu überzeugen, dass das Ergebnis wichtig ist und auch ein bisschen die individuelle Entwicklung. Und jetzt hat er sich halt so ein paar Fragen gestellt und die würde ich gerne mit dir mal durchgehen, Sakko. Was ganz oft, das hören wir ja öfters, bei Vereinen, wo Nachwuchsleistungszentrum irgendwie in der Nähe ist, wie sehen denn das generelle Nachwuchsleistungszentrum, Zentren, so das Ergebnis? Also ist es irgendwie belegt, dass NLZs mehr auf die Entwicklung als auf die Ergebnisse setzen? Gibt es da Daten? Was sind deine Erfahrungen? Was sind denn unsere Erfahrungen zu dieser Thematik?
Was mir jetzt nochmal gekommen ist, der Begriff des Ergebnis, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen irreführend ist bei so einer Umfrage. Also wir sprechen dann in so einer Trainerrunde und der Begriff Ergebnis, der heißt ja für den einen möglichst hoch gewinnen und für den anderen, also das war nämlich, ich habe das so gelesen, dass ich gedacht habe, gewinnen. Also ist, ist Gewinn wichtig oder quasi die Entwicklung des einzelnen Spielers? Da steht aber jetzt Ergebnis. Und da frage ich mich, ob man da nicht schon aufpassen muss, wie man die Frage quasi stellt. Weil gewinnen, würde ich ja auch sagen, ist der Grundbaustein des Spiels. Wir brauchen das Gewinnen wollen, sonst brauchen wir nicht spielen. Und bei Ergebnis ist wieder was anderes. Bei Ergebnis geht es auf einmal um Punkte, Tabellen, um Torverhältnisse. Und da wäre es vielleicht auch interessant, sowas zu wissen wie, gewinnst du lieber 10-0 mit deiner Mannschaft oder 5-0? Und weil hier ist das Gewinnen ist erstmal klar, okay, wir haben gewonnen und ich würde mich jetzt aber aus dem Bauch raus entscheiden, nee, ich will nur 5-0 gewinnen, wenn ich die Auswahlmöglichkeit habe, weil es würde bedeuten, dass der Gegner stärker war, wir mehr Hindernisse hatten als bei einem 10-0 und nicht einfach quasi völlig unterfordert waren. Und wenn ich jetzt entscheiden könnte, gewinnen wir 1-0 oder 5-4, dann würde ich mich für das 5-4 entscheiden, so. Mit Gegentoren umgehen zu lernen. Und ich glaube, dadurch könnte man sich diesem Thema vielleicht besser nähern, als mit dieser binären Antwortmöglichkeit so ein Stück weit. Ja, nein, nicht wichtig, wichtig. Und dann auf einmal verzetteln sich die Leute dann in der Diskussion, die vielleicht gar nicht den Kern trifft. Das war jetzt nur nochmal, was mir gekommen ist. Und jetzt zu deiner Frage mit den NLZs. Ich wüsste nicht jetzt, wie eine Studie aussehen könnte, die belegt quasi, dass Entwicklung im Vordergrund steht und nicht Ergebnisse, weil diese Sachen auch im leistungsorientierten Fußball gehen ja auch irgendwo Hand in Hand. Also Julian Nagelsmann, wir wiederholen das ja immer wieder, hat ja auch gerne gesagt, seine Zeit als U16 und 19 Nachwuchstrainer, Erfolg durch Ausbildung und Ausbildung durch Erfolg. Das eine bedingt das andere. Wenn ich gut ausbilde, werde ich gewinnen und das Gewinnen bildet auch wiederum Fähigkeiten aus. Ja, aber ich glaube, es ist halt komplex. Also ich denke drüber nach jetzt so, natürlich hast du mittlerweile viele Leistungszentren, die in der U8, U9, U10, falls sie noch eine haben, nur noch Foninho-Varianten spielen oder Festivals. Du hast Teams im U13, U14-Bereich, die Twin-Game-Formate spielen. Also komplett durchgemixt. RB Leipzig hat jetzt vor kurzem ihren Wings Cup durchgeführt. Da kamen ja Mannschaften aus der ganzen Welt, unter anderem auch von unseren Partnern aus Eindhoven. Und die haben die Teams gemixt. Heißt, nach einem Ranking wurden die Spieler in neue Mannschaften eingeteilt und durften dann nochmal in verschiedensten Spielrunden immer wieder neu zusammengewürfelten Teams miteinander spielen.
Auch im 4 gegen 4 zum Beispiel.
Ja, auch im
4 plus 1.
Und dann hast du da irgendwie fünf Jungs auf dem Platz. Der eine kommt aus Brasilien, der andere aus den USA, der andere aus Deutschland, der andere aus Holland. Und die müssen irgendwie performen halt auf dem Platz, weil das ihrem individuellen Ranking zugutekommt, wenn sie als Team gewinnen. Da denke ich, ist doch geil. Aber das steht ja nicht im Widerspruch zu gewinnen wollen. Wir brauchen, glaube ich, ein extremes Bedürfnis auch bei den Kindern, dass die gewinnen möchten, weil das ist dann die Form von Motivation, die wir kanalisieren können. In was brauchen wir denn, um als Mannschaft zu performen? Ich habe in diesem Zusammenhang ein Video gesehen von, kennst du den Trainer? Ich weiß gar nicht, ob wir ihn mal vorgestellt hatten. Da ging es nämlich darum, dass es den Clip gab, wo er in drei verschiedenen Sprachen
der französische, dieser
Rote. Ja, Will Still.
Ja.
Und der war als Kommentator oder was, oder irgendwie
Pandit
im Studio in UK und hat da irgendwie also ein, zwei Analysen vorgestellt und aber auch, wie er Sachen vermittelt. Und da ging es auch darum, dass wenn sie halt als Mannschaft agieren, dass er das Commitment einfordert von dem einen Spieler, auch was so taktische Verhaltensweisen und aber auch Wille zu gewinnen angeht, indem er halt dem einen sagt, der andere, der hinter dir, der läuft diesen Weg, damit du es einfacher hast. Und damit du ihn unterstützt, musst du das tun. Also er hat das extrem auf dieses Mitspieler übernehmen schon Verantwortung für mich, damit wie sie sich verhalten. Ich muss auch Verantwortung für sie übernehmen. Ich muss sie auch unterstützen und ihnen den Rücken frei halten. Und ich glaube, wenn wir uns da jetzt auch in der F-Jugend oder sowas das vorstellen für einen Stürmer oder so, dass wir sagen, hey, die laufen mit nach vorne, damit du vorne ein Tor schießen kannst. Und was du machen musst, um die zu unterstützen, ist, dass du mit zurückläufst, damit wir hinten keins bekommen. Und ich glaube, wenn wir früh diese Werte schon vermitteln, dass wir füreinander einstehen, dann haben wir alles gemixt. Also dann geht es um Gewinn, was wichtig ist und um die Grundvoraussetzung. Durch das Gewinnen wollen können wir, glaube ich, auch anders trainieren, also mit einem klaren Fokus trainieren, dass wir zusammen gut performen müssen als Gesamtteam, weil dann wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass wir am Wochenende auch gewinnen. Und jetzt wiederum, was das für mich bedeutet, im Sinne von, ich lasse Spieler nicht spielen, damit das Gewinnen eintritt, da glaube ich, kommen wir nicht umher, Regeln einzuziehen. Weil der Trainer seinen Emotionen erliegt im Zweifelsfall und dann einen weniger spielen lässt, obwohl es komplett, also nicht mehr in dieses System passt, was ich gerade eben irgendwie ausführlich erläutert habe, sondern wir hier. Ja, ich glaube, im Breitensport, Fußball, auch im Leistungszentrumsbereich brauchst du einfach Regeln für, wie gehen wir um mit Spielzeiten, welche Entwicklungschancen bekommt denn jedes einzelne Kind, wie bewerten wir das und wo stecken wir sie rein?
Ja, der Olaf, der hat dann einen zweiten Punkt aufgemacht, und zwar, wie verändert sich denn das Spiel, wenn das Ergebnis eine geringere Rolle spielt? Und seine Argumente waren da so ein bisschen, Kinder schlagen den Ball nicht einfach weg, sondern lernen irgendwie Kontrolle und das Spielfeld oder die Spielsituation wahrzunehmen. Torhüter spielen aktiv mit und erzielen auch Tore vielleicht, gerade im Kinderfußball. War ein großes Thema, Wechsel sind transparent, ja, weil irgendwie jedes Kind gleiche Spielzeit bekommt. Und sie lernen auch eine höhere Frustrationstoleranz. Also verlieren wird als Lernprozess verstanden. Bei dem Punkt gehe ich nicht so ganz mit. Eine höhere Frustrationstoleranz, verlieren wird als Lernprozess verstanden. Ich glaube, da sind Kinder noch ein bisschen weit weg. Ich glaube, da geht es eher um die Trainersicht. Weil so wie du schon gesagt hast, also das Gewinnen sollte ja schon, also Gewinnen bedeutet ja, ich mache meine Aufgabe, die mir das Spiel vorgibt, wieso ich das Spiel mache, ich ja irgendwie richtig. Also ich mache das, was das Spiel von mir verlangt, zumindest auf Spielerebene. Auf Trainerebene muss ich mir natürlich Gedanken machen, okay, was, und ich glaube, darum geht es auch, Olaf, so ein bisschen, was opfere ich sozusagen, um das Ergebnis zu erzielen? Und da habe ich ja eine ganz andere Handhabe als jetzt ein Spieler. Ein Spieler kann Gas geben auf dem Platz und kann sich voll reinhauen. Wenn der Trainer aber sagt, nee, du spielst nicht, weil meine besten vier Jungs spielen durch, 90%, dann ist es natürlich schwierig, auf Spielerebene das Ergebnis oder den Sieg zu erzwingen beziehungsweise einzufordern.
Ich glaube auch, dass es also viel um innere Haltung dann geht, die dadurch entsteht. Also wenn du die Trainer dann aufs Turnier schickst und sagst, wir haben hier, also jedes Spiel 5 Spiele und danach bekommt jedes Kind den gleichen Pokal, dann, glaube ich, verändert es, wie die Trainer sind. Und dadurch verändert sich, wie die Mannschaft ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob das für Kinder, die eine direkte Auswirkung hat, weißt, wir gehen auf den Platz, egal ob 3-3 oder 11-11, und ich sag denen, ja, also heute, wir zählen nicht mit. Wir spielen einfach nur. Ich glaube trotzdem, dass jedes Kind auf den Platz geht und weiß, was das Ziel ist. Also, weil sonst wäre halt die Frage, okay, was machen wir dann hier? Also, sammeln wir Pässe untereinander oder also was ist jetzt dann das Ziel? Ja, nee, es ist schon das Ziel, ein Tor zu schießen. Aha, okay. Und wenn der Gegner den Ball hat, ja, dann müssen wir halt den Ball bekommen, damit wir ein Tor schießen können. Und dann hast du ja trotzdem die Grundmechaniken des Spiels drin, dass du ein Tor schießen musst und verhindern willst, dass der Gegner ein Tor schießt. Und das kannst du halt nicht einfach nur aushebeln, indem du sagst, wir zählen nicht mit. Und ich glaube, da, wenn wir den Fokus auf andere Dinge legen, das kann womöglich helfen, um den Stellenwert, den das Ergebnis hat, ja abzuschwächen. Und wir haben das ja mit unseren Schlüsselmomentkarten, dass wir genau das versuchen. Also Spielern Aufgaben zu geben, die einen Einfluss im besten Fall auf das positive Ergebnis haben. Also wenn du diese Aufgabe gut machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Mannschaft ein Tor schießen, größer. Dann hat das Kind einfach in der Aktion auf dem Platz ein klares Ziel und nicht dieses Ergebnis, was hinten raus irgendwie sowieso keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, damit könnten wir mehr arbeiten. Und weiß nicht, also mir fällt gerade wieder was ein, eine Wettkampfrevolution. Nee, aber wenn wir hatten mal mit Hoffenheim dieses Turnier, ich glaube, davon habe ich mal erzählt, in Monza mit der U11 oder U10 oder eine Mischmannschaft von Horst Wein auch organisiert damals. Und da kamen sau viele Mannschaften auf ultra vielen Feldern, wurde 3-3 gespielt, aber in ganz vielen verschiedenen Varianten. Heißt, die erste Runde war normal 3-3, dann war es Foninho mit einem tiefen Anspieler in der Endzone, dann war es Foninho mit einem flachen Aufbauspieler in der eigenen Torschusszone, dann war es mit diagonalen Toren und jede Runde hast du einen neuen Gegner gehabt und aber auch ein neues Spielformat. Und das war cool, weil bis die Kinder verstanden haben, um was es jetzt geht, war das Spiel eigentlich auch schon wieder vorbei. Und dadurch ist automatisch das Ergebnis in den Hintergrund gerückt, weil der Fokus auf was ganz anderem lag. Erstmal das Spiel zu verstehen. Und dann kamen noch die Eltern, die dabei waren, die es auch nicht gerafft haben. Also die ja gar nicht mitbekommen haben, was jetzt die nächste Runde gespielt wird, bis sie verstanden haben, wo jetzt die Tore sind. Die waren komplett verwirrt einfach. Hä, Moment, der hat ein Eigentor geschossen. Und wo wird jetzt eingetroffen? Warum hat der jetzt den Ball? Und dann ging es schon wieder weiter. Und das war cool. Und da ist mir jetzt gekommen, was, wenn wir sowas auch mal einstreuen würden. Also nicht nur wechselnde Spielformate selbst, sondern vielleicht auch wechselnde Punktesysteme. Hey, für die nächsten 2 Minuten bekommt die Mannschaft ein Tor auf ihren Spielstand, die es schafft, 10 Pässe innerhalb des Teams zu spielen. Und hast so eine Mannschaft, die presst, eine Mannschaft, die Ballbesitz hat. Und sowas auszugestalten, wird mit Verbänden unmöglich, weil ich glaube auch der Organisationsaufwand enorm ist. Aber wenn ich einen Leistungsvergleich habe oder selbst organisiert etwas spiele, sowas einzustreuen mit Trainern, die offen dafür sind, könnte ich mir schon cool vorstellen.
Okay, dann lass uns mal reingehen. Welche Überzeugungsstrategien gibt es denn für Trainer? Das war ja die grundsätzliche Frage auch von Olaf. Für Trainer, die noch am Ergebnis orientiert sind. Also welche Ergebnisse könnten oder welche Argumente könnten helfen, die Ergebnistrainer in Anführungszeichen von einer stärkeren entwicklungsorientierten Haltung zu überzeugen? Und vielleicht auch welche Beispiele oder Vergleiche können helfen, die Denkweisen zu verändern? Wie würdest du das denn angehen?
Großes Thema. Schon als ich die Frage gesehen habe, ist mir auf Anhieb nicht so richtig was eingefallen, weil ich mir diese Diskussion ja durchaus bildhaft vorstellen kann und aus meiner Erfahrung irgendwie hervorholen kann.
Dann lass mich kurz.
Ja,
und zwar, das Wichtigste in meinen Augen ist, nicht du als Einzelperson musst versuchen, den Trainer zu überzeugen, sondern das ist eine Sache der Organisation beziehungsweise des Vereins selber. Und wenn der Verein nicht bereit ist, gewisse Einschnitte zu machen beziehungsweise gewisse Maßnahmen oder Glaubenssätze über Bord zu werfen, dann wird es einfach wahnsinnig schwierig. Dann wirst du dich dran aufreiben als Einzelperson oder als einzelne Gruppe, wenn du siehst, dass drüben die E3, dass immer nur die gleichen 4 Jungs spielen und 4 Stück sitzen draußen und machen gar nichts. Und diesen Kampf, diesen Überzeugungskampf im 1-zu-1-Duell sozusagen mit anderen Trainern, kann man in meinen Augen nicht gewinnen. Nicht zumindest kurz- und mittelfristig, vielleicht irgendwie langfristig mag das vielleicht sein, aber das Einzige, was da hilfreich ist, ist in meinen Augen eine Ebene weiter nach oben zu gehen und klar zu sagen, hey, wir als Organisation, wir als Verein stehen dafür, dass das und das und das und das passiert. Und entweder du bist da dabei als Trainer oder eben nicht.
Ich finde es irgendwie in der Handhabe und in der Kontrolle, ich stimme dir total zu, inhaltlich, und wir versuchen es ja auch in diesen, also in den Trainermappen und Vereinskonzepten, die wir mit Clubs erarbeiten, auch als Leitlinie festzuhalten. Also, dass das mal verschriftlich ist und transparent, die an jeden kommuniziert, in der E-Jugend, wie verteilen wir denn Spielzeiten? Welche Formate spielen wir? Und klar, da viele Vereinsvertreter denken dann an die aktuellen Trainer, die halt da sind, und da ist der ewig Gestrige, der sich nicht verändern will und seine Überzeugungen halt über die letzten Jahre entwickeln durfte, weil ihm niemand Einhalt geboten hat. Und der stellt sich natürlich quer. Aber wir sagen ja auch, das ist halt auch schon eine Form von Trainermangel. Also in der E3 2 oder 3 solche Trainer zu haben, zeigt ja auch schon, ich habe einen Mangel an Trainern. Wenn wir mit den Verantwortlichen sprechen, die sind ja selber frustriert und sagen, ja klar, ich würde am liebsten den austauschen. Ich würde dem sagen, Junge, pack deine Sachen und geh bitte, weil das, was du machst, das schadet den Kindern und schadet damit unserem ganzen Verein auf Jahre hinweg. Aber die sagen halt, wer soll es machen? Und das ist Trainermangel. Also die Mannschaft ist zwar besetzt mit einem Trainerteam, aber eigentlich habe ich zu wenig Trainer, nämlich die bereit sind, sich auf neue Sachen einzulassen. Und das, was du beschreibst, ist, glaube ich, eine super Möglichkeit für alle neuen Trainer, die einsteigen, denen das einmal zu erklären, so arbeiten wir hier unter diesen Bedingungen, nur darfst du bei uns auch anfangen, und neue Trainer sind ja noch nicht so festgefahren, da bekommst du dann eher die Zusage, weil diese Überzeugungen in eine andere Richtung sich noch gar nicht entwickelt haben. Aber ich frage mich halt auch, weißt du, jetzt hast du diesen Trainer in der E3 und der Verein hat auf der letzten Trainersitzung diese Leitlinie kommuniziert, und da, wenn halt niemand hinguckt, macht das trotzdem nicht. Und wir hatten es ja irgendwie kurz im Vorgespräch für einen anderen Fall auch. Was ist deine Handhabe jetzt? Willst du ihn zwingen, rausschmeißen, sein Gehalt kürzen? Und ich glaube, das ist eine Stelle, wo Frust beginnt, jetzt auch wie Olaf es beschreibt. Und ich glaube, für uns auch die übergeordnete Lösung ist, hol dir Leute ins Team, die Lust drauf haben.
Ja. Das Gleiche können wir eigentlich auch, weil die zweite Frage da ist, welche Rolle spielen Eltern in dieser Diskussion? Da gibt es für mich nur in Anführungszeichen zwei Leitsätze oder Empfehlungen. Das erste auch wieder auf die Organisationsebene wechseln. Einfacher gesagt als getan. Und wenn das funktioniert oder auch wenn es nicht funktioniert, für dich als Trainer ganz klar ein Wertegerüst beziehungsweise Regeln aufstellen, die du kommunizierst. Du bist am Ende des Tages, der das als Ehrenamt betreibt. Du bist derjenige oder diejenige, die Zeit opfert, wenn Eltern das nicht einsehen. Dann gib denen ein bisschen Zeit, sich damit zu akklimatisieren. Wenn du aber merkst, okay, das funktioniert nicht, dann ist es halt so. Also es können nicht 99% der Elternschaft oder der Spieler unter einem Elternteil leiden. Und da, glaube ich, muss man einfach klar kommunizieren und klar die roten Linien sozusagen aufzeigen. Alles andere ist vergebene Mühe, weil alles, das muss man sich ja immer mal vorstellen, alles, was ich in Eltern und in Spieler rein investiere, die Stunk machen und die Ärger machen, ist ja Zeit, die verloren geht, die ich eigentlich in meinem Ehrenamt an jemand anderes rein investieren könnte, im Sinne von, ich spreche nochmal mehr mit meinem Spieler, ich mache nochmal 10 Minuten mehr irgendeine witzige Übung, weil ich mehr Zeit habe. So. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist halt klar, okay, ich muss das irgendwie kanalisieren, anders funktioniert das nicht.
Ja, ich denke auch, dass da zwei Sachen helfen würden und das, was du beschreibst, so glasklare Orientierung und Transparenz. Also wie arbeiten wir hier? Was erwarten wir von euch Eltern? Was könnt ihr und dürft ihr von uns und unseren Trainern erwarten, dass das glasklar formuliert ist? Und dann aber auch extreme Konsequenz. Da, glaube ich, schießen sich viele Vereine selber ins Knie. Weil dann genau in diesen Momenten, der macht zwar Stunk, aber der macht halt auch echt viele Tore. Und da weichen wir dann diese Regeln auf, auch irgendwie diesem sportlichen Erfolg untergeordnet. Und hier manövrieren wir uns selber in eine Zwickmühle, aus der wir da nicht mehr rauskommen. Also warum jetzt? Der hat aber das gemacht, was eigentlich gegen die Regeln ist und darf aber trotzdem jetzt weiter im Verein bleiben, mitspielen, weiter trainieren, was auch immer. Und ich glaube, erster Schritt, diese Regeln aufstellen und allen kommunizieren und klar machen und einfordern und dann konsequent bei Missachtung der Regeln dann auch vorgehen, aber auch hier wieder mit einem klaren Plan. Also, liebe Eltern, wir haben auch für euch zwei Karten. Das erste ist die gelbe Karte und das zweite ist die rote Karte, wie wir es bei den Kids ja auf dem Platz auch machen. Es gibt hier einen, weiß nicht, Elternbetreuer oder Ordner sozusagen. Das kann ja jemand aus der Elternschaft sein. Wer reinruft oder Schiri beleidigt, was auch immer, bekommt eine gelbe Karte beim ersten Mal. Und wer das ein zweites Mal macht, bekommt die rote Karte und einen Platzverweis ausgesprochen. Das Kind darf gern weitermachen. Wenn ihr das Kind in dem Moment mitnehmen wollt, weil ihr selber dann wütend seid auf den ganzen Verein, dann tut uns das sehr leid und es ist bitter für das Kind, aber macht es dann gerne, das ist eure Entscheidung. Ihr seid Erziehungsberechtigte. Ja, und würde helfen. Mir fällt eine kleine positive Geschichte, aber dazu noch ein, Josh, mit unserem langjährigen, fast schon eigentlich befreundeten Jugendleiter, von der SG Egelsbach. Matthias Malebre hat, also ich habe mit ihm telefoniert, er hat mich angerufen und wird eigentlich so ein bisschen Update geben, was bei denen im Verein passiert. Wir haben vor Jahren mittlerweile das erste Trainermappenkonzept durchgeführt, dann einige Workshops bei denen durchgeführt. Der Verein ist explodiert in den letzten Jahren, was jetzt nicht nur damit zusammenhängt, sondern ich glaube, die einfach grundsätzlich sehr, sehr gute Arbeit machen. Und der hat zum Beispiel erzählt, also ich habe es mir aufgeschrieben, wie die das nennen, weil die haben so eine Art Stundenkontingent aufgebaut, Mannschaftsstunden pro Team oder Vereinsstunden. Jede Mannschaft, die im Verein gemeldet ist, also E1, E2, C1, B1 und so weiter, muss 10 Vereinsstunden pro Jahr ableisten. Und dann ist es so, dass es Dienste gibt, die hatten jetzt vor 3 Wochen eine große Putz- und Aufräumaktion. Also bevor jetzt so die Rückrunde bei allen Teams dann gestartet ist, haben die gesagt, hey, wir brauchen Folgendes von den Mannschaften, die hier ihre Stunden quasi einbringen wollen, von jedem Team x Spieler oder die ganze Mannschaft, am Samstag von da bis da. Und dann hat er gemeint, ich glaube, es waren 160 Menschen an diesem Samstag auf dem Platz und haben Unkraut weggemacht, Mülleimer geleert, Müll aus den Hecken gesammelt, irgendwelche Büsche zurückgeschnitten, ja, für die, die jetzt älter sind, also es drückt keinem F-Jugendlichen die Schere in die Hand, aber der A-Jugendliche. Und die haben innerhalb von kürzester Zeit mit einem gemeinsamen, klar definierten Aufwand quasi einmal die Anlage frisch gemacht. Da habe ich auch gesagt, finde ich mega geil. Mega geil. Und habe gefragt, wie funktioniert, also kommt das an bei den Leuten? Meint er, es sind jetzt knapp 90% der Teams, die ihre Stunden schon eingebracht haben. Es sind noch so ein paar, die jetzt quasi müssen und irgendwie schon so ein bisschen am Hufescharen sind. Und was gibt's denn noch, was wir tun können? Er sagt auch, er hat keine Handhabe. Wenn die sich nicht drum kümmern, dann kümmern die sich nicht drum. Aber er kann zumindest die positiv hervorheben und eine Übersicht zeigen, wo halt drinsteht, guck mal, diese Teams haben es schon gemacht und dann sind halt bei 2 oder 3 Teams noch Lücken. Und das fand ich cool. Und das ist auch dieses, wir haben zu Beginn der Saison eine klare Regel aufgestellt, muss Engagement für den Verein gebracht werden, weil wir Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Und da haben das einberufen und die Dinger werden kommuniziert in die Gruppe, die Leute melden sich und dann sind die Dienste voll. Fand ich eine sehr schöne Lösung, wie das funktionieren kann, um auch so einem Stunk ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Grüße gehen raus an die SG Egelsbach. Sakko, lass uns diesen Podcast rund machen, indem wir noch eine Call to Action für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einbauen. Wie seht ihr das? Ist das Ergebnis im Kinderfußball wichtig oder sollte es komplett zweitrangig sein? Schreibt uns gerne, wenn ihr das Ganze jetzt hier über YouTube hört, in die Kommentare rein oder ihr schreibt uns eure Meinung an podcast@advance.football. Und ich hätte gesagt, wir machen einen Deckel drauf. Denkt dran, den Podcast zu teilen, wenn ihr den gut fandet. Sagt es euren Kolleginnen, Kollegen, euren Eltern und auch sonst allen im Kinder- und Jugendfußball, dass noch mehr Leute in den Genuss unserer Stimmen kommen. Sakko, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin.
Bis dann.